Hallo. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, buen Camino.
Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
Ja, das ist der Podcast für alle die, die den Camino, die den Jakobsweg mögen und lieben. Warum auch immer. Ob du jetzt sagst, ich habe das demnächst vor, das steht schon lange auf meiner Liste, jetzt mache ich's, oder ob du vielleicht schon unterwegs gewesen bist und das Ganze schon erlebt hast und so ein bisschen das Gefühl vom Camino vermisst. Ja? Hier wirst du verstanden, deswegen gibt es auch diesen Podcast, deswegen herzlich willkommen, heute neue Ausgabe gleich mit Sebastian. Zwei Sachen möchte ich aber zu Beginn noch sagen, denn zum einen wird auch diese Ausgabe wieder vom Outdoor Verlag mit präsentiert. Der Outdoor Verlag, den kennst du, der macht die gelben Reiseführer über die Jakobswege, die immer so sehr hilfreich sind für den Weg. Da gibt es heute noch einige Geschenke vom Outdoor Verlag für dich, dazu später mehr. Und dann will ich noch hinweisen, ich bin ja auch schon ein paar Jakobswege gelaufen und von meinem ersten Weg ist auch ein Hörbuch erschienen. Das ist unterwegs sozusagen beim Laufen entstanden. Und wenn du das hören möchtest, auch eine große Empfehlung von mir, findest du alle Infos und wie du es bestellen kannst auf jakobsweg-hörbuch.de. Das ist die Domain zu meiner Adresse, da findest du auch alle Informationen zu diesem Podcast. So, aber jetzt kommen wir zur Pilgergeschichte von Sebastian. Hallo Sebastian.
Moin Markus.
Du sagst ja Moin bei dir zu Hause, ne?
Genau. Ja, im schönen Cuxland, in der Nähe von Bremerhaven und Cuxhaven.
Dann sag uns doch zunächst mal, wer bist denn du eigentlich?
Ich bin Sebastian, bin 40 Jahre alt, bin Spanisch- und Englischlehrer und bin verheiratet, habe zwei Kinder. Die Große ist jetzt 5, der Lütte wird bald 3 und ja, bin begeisterter Pilger.
Bist du, kannst du so von dir sagen, ja? Mit starker Brust. Ich merke schon, wenn du natürlich sagst, du bist auch Spanisch- und Englischlehrer, dann dürfte es ein Problem bei dir schon mal nicht geben unterwegs.
Die Kommunikation läuft ganz gut, ja.
Ja, sehr gut. Blicken wir mal ein bisschen zurück, weil wir werden gleich mal kommen auf einzelne Fragen. Du hast schon einige Jakobswege hinter dir. Lass uns mal kurz noch klären, wann hast du zum allerersten Mal von dem Jakobsweg überhaupt gehört? Weißt du das noch?
Das dürfte so 2001, 2002 gewesen sein. Ich bin nicht mal ganz sicher. Ich bin früher schon als Jugendlicher gewandert, bin mit einem Schulfreund in Schottland unterwegs gewesen. Wir haben den West Highland Way gemacht. Wir waren Radfahren in der Provence und irgendwann ploppte dann auf, da gibt es noch so Fernwanderwege in Europa. Und als dann klar war, gut, ich möchte Spanisch studieren auf Lehramt, dann kam so dieser Moment, es gibt einen Wanderweg in Nordspanien. Und dann kam so das erste Mal ja das Wort Jakobsweg auf. Das war dann kurzzeitig ein Thema, ist dann erstmal wieder so ein bisschen eingeschlafen und ist dann, als ich in Nordspanien studiert habe, also ich bin in Oviedo, das ist die Hauptstadt von Asturien, für ein Erasmus-Semester gewesen.
Da beginnt und, auch der Primitivo. In Oviedo.
Ganz genau. Ah, das heißt, schön. Da, während ich halt das Auslandssemester hatte, ist dann der Camino doch wieder ein bisschen näher gerückt. Ja. So ein paar Pfeile sieht man ja doch in der Stadt. Und so zog sich das dann ein bisschen weiter.
Aber du bist während deines Auslandssemesters dort mal nicht spontan einfach von Oviedo über den Primitivo bis nach Santiago gelaufen?
Nee, das nicht. Also ich habe witzigerweise durchaus mal eine 2-3-Tages-Tour durch Galizien gemacht. Das war so eine organisierte Erasmus-Studentenfahrt. Da bin ich auch in Santiago gewesen, hatte aber für mich gar nicht so auf dem Schirm, das ist der Ort, wo der Jakobsweg endet. Also ja, ich war in der Kathedrale, aber so diese Verbindung Jakobsweg, Pilgern, Santiago hatte ich damals gar nicht so.
Das war also eher ein touristischer Blick drauf.
Genau. Ja. Das war eher touristisch, aber ich bin in so einem asturischen Wanderverein gewesen. Das waren vor allem Einheimische, sodass wir da am Wochenende immer wieder unterwegs waren. Und da habe ich schon so ein bisschen auch mich auf dem Camino bewegt, aber auch das war halt eher unbewusst. Das war halt ein Tagesausflug, Wandern mit Spaniern.
Ja. Spannend, wir werden heute mal noch auf deine ganzen Wege zu sprechen kommen. Ich habe zu Beginn aber 7 schnelle Fragen an dich.
Ja.
Ohne Nachdenken sollst du beantworten, okay? Also, erste Frage. Jakobsweg allein oder lieber in Gesellschaft?
Allein.
Herberge oder
die Gesellschaft kommt dann hinterher.
Kommt danach, okay. Herberge oder Pension?
Herberge.
Wanderstücke, ja oder nein?
Definitiv ja.
Mein erster Tag auf dem Jakobsweg war
der 1. Oktober 2009 von Ondaje noch mitten im Dunkeln des frühen Morgens loslaufen bis San Sebastian und es war genial.
Sehr schön. Vorher alles planen oder einfach los?
Planen, um die Vorfreude zu steigern und dann vor Ort gucken, ob das wirklich so hinhaut.
Gelber oder roter Reiseführer?
Gelb.
Tagebuch schreiben oder Instagram-Story?
Tagebuch.
Ja, da hält das in die Kamera, ein kleines schwarzes Büchlein. Sehr schön, da haben wir über dich schon mal ein bisschen was kennengelernt. Ich habe schon gesagt, du bist auf mehreren Wegen unterwegs gewesen.
Genau.
Lass uns mal erstmal so einen Überblick verschaffen, wo du schon überall gewesen bist. Und ruhig mal mit wann.
Also ich bin 2009 im Oktober, November auf dem Camino del Norte unterwegs gewesen, habe mir da so ein bisschen eine eigene Route zusammengeschustert. Also ich bin in Ondaje gestartet, habe dann allerdings von San Sebastian ein bisschen geschummelt und bin mit dem Bus bis Bilbao gefahren, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass mir die 6 Wochen nicht reichen würden.
Ja.
Die ich geplant hatte. Habe dann aber noch Abzweige genommen. Ich bin in Santo Toribio de Liebana gewesen, beim Crucis Lignum. Bin dann auch vom Norte abgebogen Richtung Oviedo, einfach um da Studienfreunde zu besuchen, um da nochmal die bekannten Gassen zu durchlaufen. Bin dann aber wieder zurück zur Küste, um dann wirklich entlang der Küste weiterzulaufen bis nach Santiago. Und von da aus dann weiter bis Moschia. Das war 2009. Dann, das war so der Moment zwischen Studium und Referendariat. Also ich hatte das Studium abgeschlossen, hatte für mich klar, jetzt habe ich ein bisschen Luft, um dann im Ende Januar, Anfang Februar ins Referendariat zu gehen. Das war für mich so ein Moment einfach, um mal durchzuschnaufen und ja einen Abschluss zu finden, auch für die Studienzeit.
Aber war das dann auch so bewusst auch, okay, ich spreche Spanisch, da habe ich eh eine Verbindung hin, ich besuche Freunde in Oviedo, wie du es schon gesagt hast, man biegt mal kurz ab. Hatte das eher so einen Gedanken oder war das schon auch so ein bisschen der Pilgergedanke in dir?
Es war eine Mischung. Also ich habe durchaus von vornherein gesagt, ich möchte durchaus auch pilgern, aber es war auch noch sehr, sehr viel Wandern mit dabei und ich würde sagen, es ist so innerhalb dieser Wochen, die ich unterwegs war, immer mehr ein Pilgern geworden. Aber es war von vornherein mit auf der Liste, als Pilger unterwegs zu sein.
Das war 2009.
Genau.
Da ging es weiter.
Ja, dann gab es eine Zeit ohne Camino, bis ich dann 2016 auf den portugiesischen Jakobsweg gegangen bin. Das war im Juni, Juli. Vor der kirchlichen Hochzeit war das dann wirklich eine bewusste Entscheidung zu sagen, da möchte ich nochmal pilgern gehen. Zufälligerweise auch noch ein heiliges Jahr, was dann natürlich auch nochmal Möglichkeiten mir eröffnet hat. 2009 war kein heiliges Jahr und dann einfach mal durch die heilige Pforte zu gehen, das war schon was Besonderes.
Ich stelle es mir auch vor, wenn jemand sagt, kurz vor der kirchlichen Trauung gehe ich nochmal den Jakobsweg. Also da läuten bei mir die Alarmglocken. Aber
überhaupt nicht.
Davor war ja überhaupt standesamtlich nicht. Offenbar schon alles safe. Ja.
Nein. Das war alles gut. Einfach durchaus natürlich eine Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt nochmal den Jakobsweg gehen als Pilger. Aber nein, überhaupt gar keine Alarmglocken, sondern es war ein heiliges Jahr. Es passte da dann einfach ganz gut. Ja. Ganz gut rein, auch zeitlich.
Sehr schön. Warst du also von Porto aus?
Ganz genau.
Okay. Ja.
Und da dann so eine Mischung. Ich habe die ersten Tage entlang der Küste gemacht und bin dann irgendwann landeinwärts gegangen.
Ja. Aber da ist noch nicht Schluss. Du warst nochmal unterwegs, ne?
Genau, im Jahr drauf.
Ja.
ich bin dann auch wieder Juni, Juli 2017. Juni, Juli ist halt einfach als Lehrkraft so die Zeit, wo man ganz gut weg kann.
Sommerferien, ja.
Genau. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war meine Frau schon schwanger und es war klar, Ende Januar, Anfang Februar kommt unser erstes Kind. Und man weiß ja nicht, wie es dann weitergeht, wie viel Zeit dann noch so frei verfügbar ist. Ja. So dass ich da dann nochmal losziehen durfte, gesagt habe, jetzt ist es für dich noch, ohne dass da irgendwie die Kinder alleine gelassen werden, eine gute Möglichkeit, um nochmal loszugehen. Und da bin ich dann nach Oviedo geflogen, um von da aus dann den Primitivo zu laufen.
Hast du noch gemacht, gucke an, da ist Oviedo wieder im Rennen, ja?
Genau.
Spannend. Ist auch schön, wenn du das, du sagst das so ein bisschen beiläufig, aber man muss das immer wieder mal auch tatsächlich mal lobend erwähnen, wenn die Partner zu Hause sind und dafür ein Verständnis haben und offenbar auch gleich verstehen, ja, der gute Sebastian muss das jetzt mal machen, das ist für sich, für ihn selber wichtig und rein pragmatisch und realistisch betrachtet, klar, kommen dann andere Zeiten, da wird es dann wahrscheinlich schwieriger, ne?
Genau, also schwierig jetzt nicht unbedingt, es ist halt einfach mehr Organisationsaufwand für meine Frau, aber sie weiß, wie viel mehr der Camino bedeutet und unterstützt mich da dann doch einfach, dass sie es mir immer wieder ermöglicht, pilgern zu gehen.
Ja, ich kenne auch Ehepartner, die sich das gar nicht trauen, sich anzusprechen, weil sie ja recht denken, das wird sowieso nichts, weil am Ende wird das alles schwierig und so weiter. Also es spricht ja für ein sehr gutes Miteinander, wenn das offenbar nicht das große Problem ist, sondern dass man das als Chance sieht und als großen Pluspunkt anstelle von, oje, jetzt ist er schon wieder weg.
Ich bin ihr unfassbar dankbar, dass sie mich da gehen lässt. Und ja, irgendwann hat nicht nur sie mich gehen lassen, sondern meine Kinder haben mich auch gehen lassen. Ich wollte eigentlich wieder die Chance nutzen, ein heiliges Jahr 2021 pilgern zu gehen. Das, wir wissen es alle, war etwas schwieriger. Ja. Dann hatte ich schon geplant, ich hatte auch schon die Flüge gebucht für 2022, um jetzt halt dann doch wieder etwas kürzer die Zeit einzuteilen, nochmal auf den portugiesischen Weg zu gehen, wieder ab Porto. Und habe da dann aber doch einfach so im Februar 2022 ein bisschen Bammel bekommen. Und habe gesagt, da ist es mir dann doch gerade etwas zu heiß mit Corona. Ich war zwar geimpft, hatte es aber noch nicht selber durch. Ja. Und habe dann kurzfristig entschieden, dann die Flüge doch zu canceln. Und bin dann im April 2022, also Osterferien, auf den Mosel-Camino gegangen.
Ach was.
Und ich habe jetzt zu Beginn, als du die Fragen gestellt hast, gesagt, allein oder mit mehreren gesagt, nö, alleine. Das war bei den ersten drei Caminos auch der Fall. Da bin ich wirklich alleine los und habe dann unterwegs Leute kennengelernt. Aber letztes Jahr bin ich dann mit meinem Schwiegervater zusammen pilgern gegangen. Der ist auch Pilger erfahren und der hatte für 22 den Camino Frances geplant und hat den dann aber auch einfach mit Blick auf Corona erstmal auf Eis gelegt. Und dann haben wir kurzfristig entschieden, dass wir doch einfach zusammen den Mosel-Camino laufen.
Toll.
Von Koblenz nach Trier. Und ja.
Also klingt nach einer sehr, sehr vernünftigen Alternative. Koblenz-Trier, wie lange ist man da unterwegs? Da bin ich überhaupt nicht zu Hause in der Gegend dort.
Wir waren, glaube ich, 8 Etappen unterwegs.
Ach ja, okay. Also eine entspannte Woche.
Ein bisschen mehr. Ja, genau. Also das war entspannte Woche, jein. Du erinnerst dich, das letzte Jahr war unglaublich sonnig, es war unglaublich warm, bis auf diese 10 Tage im April, wo es viel geregnet hat, wo es kalt war und wo es stürmte. Und das war unsere Zeit auf dem Mosel-Camino. Also wir haben genau die ganz kleine Schlechtwetterzeit mitgenommen.
Ein Zeichen. Das sollte euch irgendwas sagen. Aber ihr beide, Schwiegersohn und Schwiegervater, haben das trotzdem mit Bravour gemeistert.
Genau. Also es ist wirklich ein schöner Weg. Du hattest ja schon mal angesprochen, dass so Pilgern in Deutschland vielleicht für dich auch so ein bisschen in den Fokus kommen könnte. Ja. Es ist ein schöner Weg, muss ich sagen. Aber es ist auch relativ anstrengend, weil es einfach sehr häufig bergauf, bergab geht.
Ja.
Also das sagt jetzt der Norddeutsche, bergauf, bergab im Süden wäre es eher Hügel hoch, Hügel runter.
Ja.
Aber man läuft nicht entlang der Mosel die ganze Zeit, sondern im Prinzip läufst du halt da, wo die Mosel eine Schleife macht, vielleicht auch mal über den Berg, um dann auf der anderen Seite wieder auf die Mosel zu treffen.
Ja,
dementsprechend anstrengender, als ich ehrlich gesagt so ein bisschen naiv ich war, geglaubt habe zu beginnen. Aber sehr, sehr schön.
Aber du bist ja auch auf dem Norden schon unterwegs gewesen, also
ja.
Da hast du ja auch einiges an Bergen, also an wirklichen Bergen erlebt.
Definitiv.
Ja, ja. So, jetzt haben wir schon mal erfahren, was du alles schon gemacht hast. Ich habe vorhin mal so nach dem ersten Pilgertag gefragt. Da lass uns ruhig nochmal da ein bisschen einsteigen. Also vielleicht können wir ja von jedem Weg so ein bisschen was erzählen und du wirst natürlich auch hier und da deine Erlebnisse gehabt haben und deine Geschichten und darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen und viel reden. Ich gehe nochmal auf den ersten Pilgertag. Du bist gestartet, jetzt habe ich es noch genau im Kopf, San Sebastian?
Nee, ich bin, also ich habe damals in Freiburg studiert, bin dann mit dem Zug über Paris nach Hondaye gefahren. Hondaye, Grenzstadt, Irun, dann der erste spanische Ort. Ja. Da bin ich losgelaufen. Also die ersten, ich glaube knapp 30 Kilometer waren das, die ich da am ersten Tag gelaufen bin. Bin mit dem Nachtzug von Paris runtergefahren, morgens dann, da war es echt noch stockduster, es war ja auch schon 1. Oktober, von und daher dann loslaufend in Irun ging dann so langsam die Sonne auf und dann rüber bis San Sebastian. Und ja, das war einfach eine wunderschöne Etappe. Es war ein schöner Einstieg in die darauf folgenden 1000 Kilometer.
Aber das ist natürlich eine immense Zahl. Aber der erste Tag ist ja, gerade wenn man noch nie vorher pilgern war, also heute der erste Tag auf einem Jakobsweg ist ja ganz anders. Wenn ich dich jetzt auf den Franzess schicken würde, dann würdest du natürlich sofort irgendwie instinktiv klarkommen. Aber der erste Tag, finde ich, ist ja doch was ganz Besonderes. Da ist man ja noch ein sehr naiver Pilger. Und es ist völlig egal, was man vorher gelesen und gehört hat. Irgendwie ist dann ja vor Ort ja doch alles anders.
Ja, ich glaube, ich habe mich am ersten Tag nicht verlaufen, immerhin.
Ja, ja.
Aber ich habe unterwegs keinen einzigen anderen Pilger getroffen. Das war natürlich auch so ein bisschen mit meiner Absicht, dass ich da einfach in so einer Jahreszeit auf dem Camino del Norte unterwegs bin, weil ich einfach ein bisschen für mich sein wollte. Aber unterwegs habe ich halt keinen einzigen Pilger getroffen. Ich bin dann abends in San Sebastian in der Jugendherberge gewesen, habe da dann ein Zimmer bekommen zusammen mit, ich glaube, drei anderen Pilgern. Da war ein Franzose dabei, der schon zu Hause losgelaufen war. Den habe ich dann später noch mal kurz vor Santiago wieder getroffen. Also am ersten Tag und dann so am, ich glaube, vorletzten Tag dann wieder, zwischendrin gar nicht. Aber ich war im Prinzip komplett auf mich allein gestellt, bin da dann losgelaufen und es war einfach wunderschön. Also du läufst dann ja wirklich zum Teil so auf dem Höhengrad mit Blick aufs Meer, auf der rechten, auf der linken Seite hast du die Berge. Traumhaft schöne Landschaft. Zwischendrin gab es, glaube ich, ein paar Wildpferde, die da unterwegs gewesen sind. Ein paar Kühe, die man vielleicht nochmal zur Seite schieben muss, wenn man da durch möchte.
Oh, vorsichtig, ja.
Ja.
Sehr, sehr vorsichtig, ja. Okay.
Ja, aber das war, ich glaube, das war eher noch so ein Wandertag als ein Pilgertag. Oder diese 30 Kilometer aus dem Stand so zu machen.
Ist nicht ohne.
Am ersten Tag ist man motiviert. Ne? Da gibt es noch keinen Muskelkater von vorgestern.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Das ist wirklich der Vorteil. Ja, aber du, mit was für einer Einstellung bist du denn rangegangen an den Weg? War das jetzt wirklich, okay, Studium ist jetzt erstmal soweit passé, jetzt geht ein neuer Lebensabschnitt los, mache ich das da mal? Also war das wirklich ein kleiner gedanklicher Abschluss für dich von der einen Sache?
Ja, das war's. Also ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich nicht vielleicht auch noch mal eine Promotion dranhänge. Dann war die Entscheidung klar, nee, Promotion wird es nicht, sondern ich entscheide mich schon wirklich ganz bewusst für die Schule. Und als dann klar war, gut, es geht Ende Januar, Anfang Februar dann los, dann war einfach auch da noch mal die zeitliche Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin jetzt mal für 6, 7 Wochen weg.
Ja. Okay. Also zunächst ganz praktische Gründe. Hat sich das unterwegs geändert?
Nicht wirklich. Also es war halt schon so ein bisschen dieses Abschließen mit dem Studium, ohne dass ich genau wusste, was dann auf mich zukommen würde. Denn ich habe, ich bin losgelaufen und wusste noch nicht, wo ich denn überhaupt meinen Referendariatsplatz haben würde zum Beispiel. Das habe ich dann erst zwischen Santiago und Moschia erfahren. Das heißt, das war für mich jetzt noch nicht so, dass ich sagen konnte, ich bereite mich jetzt schon mal auf den Ort X oder den Ort Y vor, wo ich dann mein Ref mache, sondern es war eher so, ein Studium ist vorbei, jetzt genieße ich's, ich gehe nochmal dahin zurück, wo ich einfach schon ein Semester gewesen bin. Ich habe mich unglaublich auf Asturien und auf Oviedo gefreut. Mhm. Und ja.
Das heißt, das Herz war frei, es war alles gut. Keine großen genau. Sorgen mit auf den Weg genommen.
Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich habe ein Problem, da muss ich jetzt erstmal 3-4 Wochen lang drüber grübeln, sondern es war wirklich mehr, jetzt habe ich die Möglichkeit, mal für viele Wochen nochmal loszuziehen. Das werde ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich weniger haben. Jetzt genieße ich es einfach mal.
Ja. Ja, eine sehr spannende Entscheidung damals. Und du hast mir ja eine Mail geschrieben, darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Und du hast mir in den ersten Zeilen, du hast so richtig gute Teaser geschrieben. Also wir beim Radio sagen immer schöne Teaser. Also so ganz spannende Sätze, bei denen man weiß, da kommt noch was. Und ich habe jetzt die Mail gerade nicht kopiert, aber du hast geschrieben und da hast du mich auch sofort mitgehabt, dass du auf deinem ersten Weg Statist gewesen bist bei einer großen Kinoproduktion, die am Ende für viele Pilger, vor allem aus den USA, dafür gesorgt hat, dass die Menschen aus den USA vermehrt auf den Jakobsweg gekommen sind. Also sprich, dass ich bin dann mal weg von Harpe für die Amis, ist nämlich der Film The Way.
Ganz
dein,
genau.
Dein Weg im Deutschen heißt er. Und ja. Du warst da Statist.
Ja, das war eine sehr verrückte Sache. Ich bin dann hinter Sobrado dos Monjes, trifft dann ja der Camino del Norte auf den Frances, was natürlich erstmal ein kleiner Kulturschock war.
Ja.
An diese Pilgermassen war ich gar nicht gewöhnt und kurz danach sind wir in Santiago dann angekommen und der Schotte, mit dem ich dann die letzten 2 Tage unterwegs war, sagte, du, ich habe irgendwo gelesen, hier wird gerade ein Hollywood-Film gedreht. Mhm. Und ich glaube, die suchen Statisten. Und dann sind wir damals noch in das alte Pilgerbüro gegangen. Ich weiß nicht, das wirst du auch noch kennen, oder? Wo
ich
man diese alten
noch,
Holztreppen.
Ja, links in die Gasse rein muss. Ja, ja.
Genau,
ja,
und dann die alten Holztreppen hoch.
Richtig.
Und da hing dann auch so ein kleines DIN A3-Blatt. Man sucht noch Statisten.
Ach was. Mhm.
Und dann sind wir gleich an dem Tag dann rüber zur Kathedrale, wo dann schon diese Vorbereitungen liefen. Mhm. Und ja. Dann hieß es, ja, wir brauchen so ein paar Leute, die vor der Kathedrale stehen und sich fotografieren.
Ja.
Und dann waren wir, ich glaube, knapp 10, 12 Pilger, die wir dann vor der Kathedrale stehen und uns gegenseitig immer wieder fotografieren und in die Kamera jubeln. Während dann quasi den direkten Weg hin zum Portico dann die Hauptdarsteller nehmen.
Ja.
Aber da sieht man uns so ein ganz klein bisschen.
Ich wollte gerade fragen, kann ich euch sehen, wenn ich den Film jetzt gucke heute Abend?
Ja, kannst du. Ich bin der da noch Bartlose, dafür mit Haaren auf dem Kopf, in der dunkelgrünen Regenjacke.
Also ich achte wirklich mehr drauf. Ich gucke diesen Film einmal im Jahr auf jeden Fall. Ich finde ihn ganz bezaubernd und richtig gute Produktion. Man merkt auch, dass er unterwegs gefilmt wurde. Und
ganz
ich glaube,
genau.
Ich habe das schon einmal erzählt, dass der Regisseur, dem war es ja auch selber wichtig, er selber war den Jakobsweg auch schon mal gegangen in den 90er Jahren. Also das ist eine persönliche Verbindung. Und er hat gesagt, ein einziges Mal, das erkennt auch nur der absolute Profi, haben wir also entgegengesetzt des Weges gefilmt, aber auch nur, weil der Hintergrund so schön war. Wir müssen ja an Bilder denken, wir machen nur mal Kino, wir machen Fernsehen, wir machen Film. Und ansonsten haben sie ja wirklich unterwegs gedreht und so ein Cruz de Ferro sieht dann auch aus, wie das Cruz de Ferro aussieht und nicht wie irgendein Nachbau, den ich mal in einer ARD-Produktion gesehen habe, weil ich wirklich, also dachte ich mir so, um Gottes Willen, das kann man so nicht machen. Und ich weiß auch nicht, wie das läuft. Ich habe auch versucht, mal was rauszukriegen über Dreharbeiten unterwegs. Wie machen die das? Da laufen doch ständig Leute durchs Bild. Die können doch nicht von allen die Unterschriften ständig einholen und sagen, willst du bei uns Statist sein? Die können den Weg ja auch nicht mal für einen halben Tag sperren. Kannst du das Cruz de Ferro nicht dicht machen? Geht doch nicht. Das muss man ja irgendwie arrangieren mit den Pilgern, dass man sagt, bitte mal kurz warten, ihr könnt gleich, oder ich hätte gerne gewusst, wie das gelaufen ist. Also wer damals unterwegs war und das aktiv gesehen hat, gerne mal melden.
Also ich kann es nur halt aus Santiago berichten. Da war es so, dass sie die Praza vor der Kirche wirklich abgeriegelt hatten.
Ja.
Im Hintergrund konnte man natürlich noch durchlaufen, aber für den Moment, wo sie dann halt diese Szene gedreht haben, wo die 4 ankommen und dann staunend vor der Kathedrale stehen. Also in der Nähe von deiner Säule, glaube ich.
Ja.
Da war schon für einen Moment dann einfach der Platz nicht so frei begehbar. Und am nächsten Tag, wo ich dann in der Kirche mit als Statist dabei gewesen bin, da sieht man mich auch, wenn der Ire seinen unglaublich nachdenklichen Moment in der Kirche hat. Der ist ja sehr kritisch der Kirche gegenüber.
Ja.
Hat dann aber in Santiago selber so diesen Moment, wo er wirklich erstaunt sich in der Kirche umblickt. Da siehst du mich im Hintergrund dann auch nochmal, wie ich einer Franco-Kanadierin was über das Kirchenschiff erzähle und ich glaube das Weihrauchfass in einem hanebüchenden Französisch.
Ja, egal, aber am Ende ist es ja total spannend, dass du dich damit ja selber quasi ein bisschen verewigt hast, weil in so einem Film ja, und sei es nur zweimal als Statist,
ja,
muss man ja erstmal reinkommen. Also finde ich ganz,
genau,
ganz toll.
Aber zu dieser Frage nochmal, wie gehen die damit um?
Ja.
Die haben die Kirche für den Moment gesperrt.
Mhm.
Das ist, sagte man mir damals auch, das erste Mal gewesen, dass man für einen Spielfilm die Kathedrale zur Verfügung gestellt hat. Also das war damals wirklich absolutes Novum. Und ich glaube, da kommt halt diese persönliche Komponente vom Produktionsteam einfach ganz klar mit rein. Und da haben die Kirche kurzzeitig gesperrt und haben dann aber die Pilgermesse quasi für sich genutzt und da damit gedreht.
Das heißt,
Also
die
das, was man
Pilgermesse,
nachher sieht,
ja,
ist wirklich während der Pilgermesse gedreht worden.
Und die war auch dann tatsächlich wieder zugänglich für alle anderen. Ja,
genau.
Musste ja sein.
Ja.
Ja, das ist immer total spannend und ich meine, Film machen bedeutet ja natürlich auch immer, die machen es ja auch nicht, weil sie gute Menschen sind, also nur gute Menschen sind und weil sie irgendeinen guten Zweck unterstützen wollen, sondern sie wollen ja auch irgendwie Geld verdienen am Ende. Klar, macht man einen Film auch deswegen, aber ich glaube, der Film, der hat ein bisschen was Besonderes und da stand das nicht an erster Stelle. Also, ich weiß, es gibt so viele Filme darüber, aber der ist, ich finde den auch mit Abstand am besten und für eine Hollywood-Produktion, wo ja eh immer noch ein bisschen on top was dazukommt, noch ein bisschen Drama, ein bisschen Rosamunde Pilcher und so. Das ist ja in dem Falle tatsächlich also sehr ausgespart oder entspannt gehalten.
Definitiv. Ich finde den Film super. Also auch als meine kleine Statistenrolle mal außen vor lassen. Ich finde, dass der Film wirklich einfach sehr, sehr schön ist.
Ja, und alles sehr gut beschreibt und tolle Schauspieler, die das schön rüberbringen.
Auf jeden Fall, ja.
So, also, erster Camino. Du warst neu unterwegs, hast schon erzählt, ab und zu mal nochmal hier Studentenfreunde in Oviedo besucht, das ist ja auch wunderbar. Und dann kommst du am Ende, stolperst du noch in eine große Hollywood-Produktion mit rein.
Boah. Ja.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was hat denn der erste Weg sonst so mit dir gemacht?
Der hat mich vom Kopf her einfach nochmal komplett frei gemacht, würde ich sagen. Also das ist mit einer der Gründe, weshalb ich, glaube ich, immer wieder auf den Camino möchte, dass ich da vom Kopf her komplett frei werde. Das kann natürlich dieser einfache Tagesablauf sein, ne? Sachen packen, loslaufen, zwischendrin was essen, abends ankommen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist für viele. Mal mehr, mal weniger bewusst, aber einfach zu sagen, ich komme vom Kopf her frei, ich kann die Gedanken vielleicht mal kreisen lassen, aber ich muss mich ansonsten nicht um den alltäglichen Krusch kümmern, der so anfällt.
Mhm.
Also so diese Einfachheit und das tat mir, glaube ich, sehr, sehr gut damals.
Ich habe das bei mir selber auch beobachtet, also dieses Kopf freikriegen ist dann hervorragend, weil dann ist auch im Kopf wieder Platz für andere Gedanken. Nur dann haben die ja auch Platz und können sich Raum nehmen. Und die sind sonst halt auch manchmal da, aber sie kommen halt nicht zur Geltung, weil man gucken muss, ne, wann holst du die Kinder vom Sport, wer muss noch in die Musikschule, du musst noch die Arbeiten korrigieren. Außerdem, heute bist du mit Kochen dran, sag mal, hat sie gesagt, sie kauft ein oder kaufe ich heute ein? So, also so ist es ja, ne? Und dann hier, Achtung, rote Ampel, so zack, stehen bleiben. Also es sind ja so viele Sachen, die so automatisch passieren und die alle ausgeblendet sind auf diesem Jakobsweg. Das ist so schön, dass das einfach so läuft. Also ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend.
Und ich glaube, ein weiterer Punkt, das ist mir so im Nachhinein erst bewusst geworden. Ich bin auf einem ganz anderen Weg über Hartmut Rosa gestolpert. Das ist ein, ich weiß nicht, ob dir der Name im Begriff ist.
Es klingelt irgendwie, ich weiß aber nicht warum.
Resonanztheorie unter anderem. Der hat sich mit Entschleunigung bzw. beschleunigte Gesellschaft befasst. Und diesen Begriff der Resonanz, da hat es bei mir dann irgendwann Klick gemacht. Denn es ist eine Art Resonanzerfahrung, dass du halt, du bist in wunderschöner Landschaft unterwegs, du bist mit unglaublich interessanten Menschen unterwegs, kommst mit denen in Kontakt und interagierst dann natürlich auch mit denen. Also du antwortest quasi auf eine Situation, auf ein Gespräch, auf den Moment, wo du oben auf dem Berg stehst und zurückblickst vielleicht auch, was du heute schon gelaufen bist. Und das macht ja was mit dir. Und ne, so diese Idee von Resonanz auf dem Jakobsweg finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe es noch nicht ganz durchdacht und wahrscheinlich werden jetzt diejenigen, die sich da schon mehr mit befasst haben, die Augen verdrehen und sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, das ist so diese Resonanzerfahrung, es macht etwas mit mir. Dieser Weg macht was mit mir, die Menschen, die ich kennenlerne, die Landschaft, durch die ich laufe. Das macht etwas mit mir und das finde ich ganz, ganz spannend.
Es ist vor allem immer anders. Es ist immer gleich,
ja,
aber trotzdem immer anders. Du gehst jeden Tag, du hast jeden Tag deine Bewegung, das Bild ändert sich ja nun, also gut, je nachdem, wie weit man gucken kann und so weiter, aber es ändert sich ja dann doch von Tag zu Tag, teilweise ja auch komplett von der Landschaft. Mhm. Die Leute sind unter Umständen andere, du hörst andere Geschichten, also die Resonanz ist ja in vielerlei Hinsicht dann ja sehr, sehr spannend, weil schleicht sich ja jetzt auch nichts ein oder so. Also es ist sehr interessant.
Ja. Ja. Und du kannst es auch nicht einfordern und sagen, ich will jetzt, sondern es passiert, ja, ja, ohne dass du es aktiv erstmal beeinflussen kannst. Sondern das entwickelt sich dann halt, indem du halt zufällig mal jemanden triffst. Mhm. Oder indem du jetzt gerade halt mal in dem Moment dich umblickst und hast dann einfach diesen super schönen Blick.
Sehr spannend. Ich habe auch einmal nur gelesen, um die Wissenschaft kurz nochmal, dass ich auch zeigen kann, dass ich ein bisschen was weiß. Ich fand das auch mal sehr schön, dass ich gelesen habe, dass neurologisch es nachgewiesen ist, dass das Laufen, das Gehen, das einzige Tempo ist, das unser Gehirn sinnvoll verarbeiten kann. Also die Bilder, also beim Bahnfahren, selbst beim Fahrradfahren sind die Bilder schon ganz schön schnell und rechts, links, wechselhaft, ja, je nachdem, wie schnell man fährt. Aber in der Natur sich bewegen, laufen, das Gehen, ist das Tempo, wo der Kopf wirklich auf Mellow schalten kann, weil Kopf sieht, Kopf kann verarbeiten, Kopf hat Zeit, guck mal, grün, Baum, Weg, rechts das Meer, wie auch immer. Und das sorgt für Ruhe im Kopf, das überfordert neurologisch und sorgt nicht für Stress im Kopf. Und auch deswegen sind wir wieder bei dem Punkt, Zeit und Platz für andere Gedanken.
Bei der Entschleunigung, ne?
Die Entschleunigung, die ist es am Ende. Also sehr, sehr spannend. Der erste Weg, was hat er mit dir gemacht? Genau, das war gerade die Frage.
Ja, er hat mich so ein bisschen runterkommen lassen nach Jahren des Studiums, die natürlich super schön waren. Also jetzt, ne, ich bin nicht mit Problemen gestartet, dass ich sagte, ich muss was verarbeiten, aber doch einfach mal den einfachen Tagesablauf, der einfach runterfahren lässt.
Würdest du sagen, hat dich das schon ein bisschen verändert in der Zeit? Aus heutiger Sicht?
Naja, auf jeden Fall in dem Sinne, als dass ich jetzt angefixt worden bin, wieder auf den Jakobsweg und wieder und wieder zurück zu wollen, weil es einfach eine ganz tolle Erfahrung ist. Ja, es ist aber auch für mich einfach natürlich jetzt dann vom Berufswegen auch immer wieder schön, dann in Spanien unterwegs zu sein, mit Spaniern ins Gespräch zu kommen.
Ich meine eher dieses Runterkommen, dieses Runterfahren. Du wirkst jetzt auf mich auch nicht wie der hektischste, chaotischste Typ, sondern auch was wir geschrieben haben, so, oder wir haben ja auch telefoniert, das war ja auch immer alles sehr entspannt und sehr ruhig, aber das kann natürlich ein bisschen daher rühren. Ich frage deswegen, weil man mir das irgendwann mal gesagt hat, aber Jahre später, dass so mein Chef damals einmal zu mir kam, so ein Jahr, knapp ein Jahr nach meinem ersten Jakobsweg und sagte so, wir wollten nur mal fragen, ob du, also nicht falsch verstehen, aber noch vorhast, hier länger zu arbeiten. Also weil manche Leute entscheiden sich ja nach solchen Wegen dann auch mal anders. Und wir wollten nur mal kurz gucken, weil wir merken auch, du bist deutlich ruhiger geworden als früher. Und das habe ich so nicht wahrgenommen. Also klar war ich früher immer eher so Klassenclown und es hat sich irgendwann mal ein bisschen gedreht. Aber das, ich habe das selber nicht so bewusst wahrgenommen. Es mussten mir erst andere sagen. Und dann speziell durch einen Chef, der dann sagt, du, also ich frage mal ganz vorsichtig. Und ich habe auch gesagt, ehrlich, also wenn ich mir bei eins nicht Gedanken machen musste, dann war es der Job. Also da ist alles entspannt und ich war ja auch viele Jahre dann noch in dem Haus, aber es ist interessant, dass das andere auf einmal bemerken und irgendwie spüren, über eine ganze Zeit natürlich. Das kommt nicht sofort.
Ja, wahrscheinlich kann ich dir jetzt deswegen auch nicht so direkt die Antwort geben, weil mir ist wahrscheinlich genauso gegen oder geht wie dir damals. Man selber merkt diese Veränderung vielleicht nicht so.
Ja, nee, hätte auch sein können, dass du das auch mal gespiegelt hat oder so. Es muss ja auch nicht immer so sein. Leute, die schon entspannt sein müssen und nie noch entspannter werden, dann geht es auch nicht voran. 2009, der erste Weg. Du kannst ja auch so ein bisschen den Vergleich machen. Im Prinzip ja, ich sage jetzt mal zu heute im Sinne von, auch wenn du 2017 das letzte Mal auf dem Spanischen oder auf einem Jakobsweg in Spanien unterwegs warst, hat sich der Weg in der Zeit verändert? Hast du bewusster Veränderungen wahrgenommen?
Ja, also ich kann es natürlich 2009 im Oktober, November, da war wenig los. Von dem her ist es da, was die Menschenmassen angeht, natürlich sowieso schwer zu vergleichen mit Sommer auf dem portugiesischen Weg. Aber da war schon mehr los, ganz klar. Ja. Was mir nur 2017 aufgefallen ist, und das hat mich auch ein bisschen schockiert, ich habe da dann auch wieder so einen kleinen Schlenker gemacht, weil ich unbedingt nochmal nach Sobrado dos Monjes wollte. Das ist dieses, wie ich finde, wunderschöne Kloster. Und ich bin 2009 bei unfassbarem Regen spät abends im Dunkeln da angekommen und ich wollte da dann einfach nochmal hin. Und von Sobrado aus dann Richtung Camino Francés war der Plan zu laufen. Und ich bin den Pfeilen gefolgt und bin nicht mehr auf den Camino Francés gekommen, sondern dann stand ich plötzlich 5 Kilometer vor Santiago, weil diese Pfeile aus wirtschaftlichen, politischen Gründen, wie auch immer, mich an dem Tag woanders hingeleitet haben.
Ach was.
Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, das war immerhin ja auch schon 8 Jahre vorher, war das anders. Dass da dann einfach doch geguckt wird, okay, der Camino verläuft gerade durchs Nachbardorf, die machen ganz schön Geld durch, den Supermarkt oder durch die Herberge, durch private Herbergen. Also so dieser kommerzielle Aspekt, vielleicht so ein bisschen dieses politische, wir wollen, dass der Jakobsweg durch unsere Gemeinde läuft und nicht durch die Nachbargemeinde.
Ja.
Das ist ein Punkt, der mir 2009 nicht so aufgefallen ist. Und ich glaube, dass das natürlich durch den Boom, gerade so in den 2010er Jahren, natürlich auch ein Punkt ist. Da muss ich als kleiner Bürgermeister ja auch überlegen, wie kann ich denn möglichst viele Menschen hier in meinen Ort bringen.
Und es profitieren am Ende ja auch alle Seiten davon. Wir haben darüber ja schon öfter auch gesprochen, über die Kommerzialisierung auch dieses Weges. Und ich gucke gerade nochmal nach, ich glaube, es war Folge 16, die Folge mit Jörg Dräger, der ja auch so ein bisschen erzählt, was so seiner Ansicht nach schief läuft auf dem Camino. Da ist das auch erzählt, dass er, inzwischen war er, glaube ich, 14 Mal pilgern zum oder 15 Mal zum Zeitpunkt unseres Interviews, glaube ich 13 Mal. Und da hat er auch erzählt, so was sich in, er geht immer denselben Abschnitt und was sich da schon verändert hat, alleine von Jahr zu Jahr. Er sieht es ja nun wirklich, weil er den Weg in- und auswendig kennt. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, was dann noch so ein bisschen passiert. Und auf einmal hängen die Pfeile anders und auf einmal stehst du halt vor Santiago.
Ganz genau. Und also das ist so ein Moment gewesen, weil das für mich ja auch dann der gleiche Streckenabschnitt zumindest in der Theorie gewesen wäre, wo ich dann gemerkt habe, okay, hier versucht man halt doch irgendwie nochmal die Leute durch das eigene Dorf laufen zu lassen.
Aber was hast du gemacht? Bist du dann nach Santiago oder hast du gesagt, komm, dann versuche ich nochmal irgendwie zurückzukommen? Nein.
Nee, der Abzweig Richtung Frances war dann doch einfach schon so weit weg.
Ja.
Mich komplett durch die Pampa zu schlagen, war dann auch keine Option. Es war ein unglaublich heißer, sonniger Tag. Und ich war mit einer deutschen Pilgerin da unterwegs. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ziehen wir es jetzt halt durch und gucken, wo wir landen. Und dann sind wir am Ende auf dem Monte do Gozo gelandet und standen 5 Kilometer vor Santiago nach 50, 51 Kilometern.
Nicht wahr? So weit?
Ja, weil es unterwegs nichts mehr gab. Also da war halt wirklich die Streckenführung zwar schon da, aber die Infrastruktur war noch nicht da. Und dann war ganz kurz auch der Gedanke, so, gehen wir jetzt die letzten 5 Kilometer auch noch. Einfach, um das dann an einem Tag durchzuziehen, obwohl das ja überhaupt nicht geplant war. Wir sind dann doch oben auf dem Monte geblieben, haben da in dieser großen Pilgerherberge übernachtet. Ja, aber
Eieiei.
es gab keine Chance. Unterwegs gab es keine Pilgerherberge mehr. Bis halt kurz vor Santiago.
Es ist, versuche mich gerade reinzuversetzen, weil ich hab dieses Gefühl auch schon mal gehabt, jetzt ziehst du durch. Das habe ich also einmal auf jeden Fall gemacht, kurz vor Santiago, und bin dann auch durchgelaufen bis Santiago. Da waren es dann am Ende aber, ich glaube, 44 Kilometer. Also aber das war, das ist ein Marathon, ne? Das darf man ja nicht vergessen, sonst, wenn man von Haus aus Straßenbahn, Radfahrer und Autofahrer ist und dann auf einmal solche Etappen dann hat, dann staunt man schon. Aber ich weiß auch, wie es mir an dem Abend ging. Wie ich da zitternd irgendwann mal unter der Dusche stand und gemerkt habe, ja, jetzt der Körper sagt, das ist jetzt aber wirklich gut. Aber ich überlege gerade, ob ich von Monte de Gozo, wenn du sagst, von da sind ja nur noch, es geht bergab, es sind 5 Kilometer. Aber ja, gut, das wusstest du vielleicht ja so auch gar nicht, oder ihr wart ja noch nicht dort vorher in der Form. Also jetzt heute würde ich sagen, ich weiß, was da kommt, und das traue ich mir zu oder nicht. Aber wenn man das nicht weiß,
Ja, also ich bin 2009 auch darüber gelaufen, aber ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo wir sagten, oh,
ja.
nee, jetzt muss es auch nicht mehr sein.
Okay.
Und witzigerweise haben wir in der Herberge dann auch noch einen irischen Pilger wieder getroffen, mit dem
Ja.
wir einige Etappen unterwegs gewesen waren, zumindest so, ne, wir waren in den gleichen Herbergen. Und den haben wir da dann auch getroffen, der ist völlig überrascht gewesen, weil er ein deutlich höheres Tempo drauf hatte und sagte, wo kommt ihr denn jetzt her? Und der hatte diesen Schwenk über Sobrado nicht genommen. Und dann haben wir gesagt, oh komm, dann bleiben wir jetzt hier und laufen morgen zu dritt, morgens dann nach Santiago. Die Frage war ja auch, glaube ich, schon mal bei dir Thema. So, ich finde die letzte Etappe mit 5 Kilometern zu kurz. Also ich fand es komisch, dann irgendwie morgens um 9:30 an der Kathedrale anzukommen. Ne, dann bist du gerade warm gelaufen und dann bist du schon da. Also so dieses Ankommengefühl nach 5 Kilometern ist ein ganz, ganz anderes.
Ja, ich kenne es nicht. Also ich bin immer weitergelaufen. Ich habe auch gelernt, auch wenn ich, also gerade an diesem 44-Kilometer-Tag, da habe ich ja auch jemanden getroffen. Liebe Grüße nach Kulmbach an der Stelle. Der hat damals auch gesagt, ja, man muss halt am Ende, der Tag ist halt deutlich länger als sonst. Auch er war das so nicht gewohnt, aber er hat gesagt, man muss halt jetzt einfach Pausen machen. Ständig Pausen. Und in wirklich jeder Bar, die dann kam auf den letzten Kilometern, habe ich eine Pause gemacht, habe mir eine Cola geholt, irgendwas. Ich habe gesagt, natürlich, jetzt ist es eh egal. Ich hatte meine Unterkunft, hatte mir ein Zimmer gebucht in einer Pension. Da habe ich angerufen und gesagt, ich stehe eigentlich für morgen erst drinne. Kann ich heute schon kommen? Geht das? Und die haben gesagt, ja, das Zimmer ist frei, kein Problem. Und da wusste ich ab da, ja, ist egal, ob ich jetzt hier in 2 Stunden da bin oder ob ich um 23:45 Uhr da erst ankomme. Die sind da, das ist überhaupt kein Problem. Und das war, ich glaube, einer der größten Punkte, bei denen ich dachte, na, jetzt kannst du es nur noch selber kaputt machen. Also mach entspannt, mach mellow, nimm dir die Zeit, mach Pausen so oft, wie du es willst. Es ist alles vor der Nase, es ist alles absehbar. Jetzt kann man es wirklich nur noch selber verreißen, indem man irgendwie zu schnell oder zu viel Gas und noch irgendwie umknickt auf den letzten Metern oder irgendwie so ein Mist passiert. Und deswegen habe ich dann auch sehr gemächlich, glaube ich, diese letzten Kilometer da, bei denen ich dachte, es ist jetzt, oh, da ist schon der Flughafen, ne? Da bist du ja gleich da.
Ja, noch nicht so ganz.
Nee, da fehlt nochmal irgendwie, was ich, 12 oder 14 Kilometer. Es ist ja noch ein ganz schönes Stück, dann bis in die Stadt. Aber es hat dann funktioniert. Aber das ist auch wieder Kopfsache. Es ist wieder Kopfsache. Der einen Punkt rausgeparkt aus dem Kopf, Unterkunft geht klar. Wunderbar, und schon ist deutlich mehr Platz für alles andere, auch für jegliche Form von Optimismus. Das ist total interessant. Ja.
Und die Zeit ist da, um dann halt auch noch mal in der Bar an der Ecke kurz einzukehren.
Ja, und das war auch gar nicht lange, aber manchmal reicht es wirklich, Cola für Energie einfach, ein bisschen Zucker zu sich zu nehmen, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert mit dem Körper. Keine Ahnung, ob das so wirklich stimmt, aber das hat mir ein besseres Gefühl gegeben. Mal auch noch mal einen kleinen Happen gegessen, so, und dann. Aber weiß ich auch noch, am ersten Abend, also als wir angekommen sind, haben wir uns beide nur frisch gemacht. Und entgegen der Planung, du Alter, ich penne heute durch, ich kann heute keinen Meter mehr laufen, haben wir uns trotzdem dann irgendwann am relativ späten Abend bei einem Kebabmann wieder getroffen. Und haben, das war das erste Mal, worauf wir nach mehreren Wochen Tapas auch wirklich Bock hatten, war tatsächlich, als wir es gesehen haben, dachten wir beide so, Alter, ein Döner? Also klar, lass machen. Und das war, aber das war auch wirklich, das war das richtige Essen an diesem Abend. Jetzt einfach nochmal ein paar Tapas snacken, danach war mir nicht. Also ich hatte schon richtig Knast dann auch. Also ich war dann auch wirklich ausgelaugt, das habe ich dann gemerkt. Ah, spannend.
Spannend diese Zeit. Das fällt mir noch ein, wo du es jetzt eben sagtest, du hast dann nochmal eben angerufen, um zu fragen, ob du einen Tag früher kommen kannst. Ja. Ich plane ja gerade den portugiesischen Weg jetzt für diese Osterferien. Ja. Und es ist das erste Mal, gut, jetzt letztes Jahr Mosel Camino mussten wir auch ein bisschen vorplanen, aber für die Iberische Halbinsel ist das erste Mal, dass ich mich wirklich mit Herbergen, Vorbuchen, Reservieren oder Ähnlichem beschäftige. Mhm. Das war früher nicht so. Da bin ich losgelaufen und wusste, ja, ich krieg irgendwas. Weil es natürlich, ne, Oktober, November, da gibt es natürlich auch nicht immer die geöffnete Herberge, die im Sommer geöffnet ist. Ja. Aber du kriegst was. Und jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich doch so ein bisschen mehr Respekt vor dem Ansturm, der da wahrscheinlich dann wieder unterwegs sein wird. Gerade weil ich halt die Semana Santa mitnehme.
Das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ich habe das im letzten Jahr erlebt, die Semana Santa. Und das auf der Via della Plata. Also da ist jetzt nicht viel mit Pilgern in der Regel. Da kriegt man eigentlich theoretisch immer noch irgendwo ein Bett. Und es hat auch immer geklappt. Also das war jetzt auch nicht der große Stresspunkt. Irgendwann mal am Anfang schon, aber irgendwann nicht mehr. Aber dann kam die Semana Santa und alle haben uns gesagt, das ganze Land verreist. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen in Deutschland, was in Spanien dann los ist. Die Leute besuchen ihre Verwandten überall. Also selbst in den kleinsten Nestern, wo es zwei Pensionen gibt, die sind längst ausgebucht. Also forget it. Da kriegt man wirklich gar nichts mehr. Und das habe ich auch an den Preisen dann gesehen. Also dann haben sich auch Leute in Herbergen eingebucht, die eigentlich keine Pilger waren. Auch das ist passiert, muss man auch mal noch erzählen. Ne? Und also wenn man diese Woche irgendwie außerhalb von Spanien verbringen kann, wenn es irgendwie möglich ist, oder man kümmert sich wirklich zeitig um eine Unterkunft. Aber ich weiß, dass wir hatten dann Hotelzimmer, die haben wir einen Tag vorher noch, also ich sag mal, buche ich das von Mittwoch auf Donnerstag, sind es 35 Euro die Nacht. In der Semana Santa waren es auf einmal 92. Also man merkt man auch so, guck mal an. Also das ist natürlich dann auch einfach klar, Angebot, Nachfrage. Wir kennen das. Auch Semana Santa ist ein spezieller Fall. Das heißt, du hast es dir jetzt dann schon vorgebucht.
Ich habe so ein bisschen mal geguckt, aber habe jetzt auch schon mal die Rückmeldung bekommen. Nee, reservieren machen wir erst auf den nächsten Tag. Also melde dich einen Tag, bevor du bei uns ankommst. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen beruhigt, dass es jetzt nicht so ist, ich muss im Vorfeld schon alles buchen, denn ein bisschen Freiheit möchte ich einfach doch noch haben, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr oder ich lege nochmal 8 Kilometer drauf. Dass es jetzt dann nicht so ein alles durchorganisieren und vorbuchen sein muss.
Ja, das ist auch nervig.
Das nimmt einfach so ein bisschen, finde ich, diese Freiheit. Ne? Ja. Dieses sagen können, ich schaue mal, wo es mich heute hin verschlägt.
Und das ist, fand ich, eines der größten, eines der höchsten Güter überhaupt, also im Sinne von das höchste Gut vom Jakobsweg, dass diese Freiheit wirklich da ist, nicht zu wissen, wo man abends ankommt und dass das nichts Schlimmes ist. Das kennen wir ja so nicht. Wenn wir in den Urlaub gefahren sind früher, hatten wir natürlich als erstes irgendwo ein Hotel gebucht so und dann den Flug irgendwie drumherum. Aber so fand das war immer mit eines der ersten Sachen, die man sich angeguckt hat. Ferienhaus in Dänemark oder sonst wo. Das ist ja mal dann doch sehr wichtig. Und auf einmal spielt das überhaupt keine Rolle mehr oder nicht die Rolle, die es sonst immer gespielt hat, wo man unterkommt, wie das Zimmer aussieht und so am Ende ein Bett reicht.
Irgendwas findet man.
Okay, das heißt, das gehst du diesmal, hast du mal ein bisschen anders angegangen. Ich habe 2014, weiß ich noch, da haben mich Leute auch verrückt, da habe ich mich auch verrückt machen lassen damals. Auch ein schöner Tipp für alle, die das mal irgendwann machen wollen. Lasst euch nicht verrückt machen. Ihr werdet immer Leute um euch drum herum haben, die sagen, oh, morgen sind 600 Pilger hinter uns. Wenn die dann kommen, dann wird das, habe ich alles gehört, solche Sätze, ne? Dann wird das hier alles voll und sind in der Regel auch Deutsche, die dann das Drama besonders groß nach draußen kehren. Und ich habe dann auch einmal angerufen in meinem absolut schlechten Spanisch und habe mir den Satz vorher zurechtgelegt. Hola, buenos dias. Possible, alla, keine Ahnung, ich krieg's heute schon nicht mehr zusammen und wahrscheinlich war das auch kein Spanisch. Und jedenfalls hat die Frau also in einem sehr scharfen Ton, und dann hat sie, glaube ich, auch auf Englisch auch gewechselt, gesagt, wir sind kein Hotel. Pilger kommen an dem Tag an, wenn sie ankommen, es gibt ja keine Reservierung. Wir sind doch kein Hotel. Und da hat sie aufgelegt. Das Gespräch war ganz schnell vorbei. Ich habe mich sofort schlecht gefühlt und gedacht, warum hast du da jetzt angerufen? Was? Du weißt es doch, du kennst es doch aus den letzten Wochen schon besser. So tickt man aber manchmal. Und ich finde, das ist in den letzten Jahren auch deutlich mehr geworden mit dem Vorbuchen. Booking.com, klar, ist auch größer geworden, häufiger zu nutzen, das Ganze. Die Angebote sind natürlich im Netz auch da, ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit.
Ne? Klar. Selbst dann sind wir halt doch wieder bei Kommerzialisierung.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn du die Unterkunft halt sicher hast, dann hast du halt wahrscheinlich auch so ein bisschen so diesen freien Kopf zu sagen, okay, ich kann mich für dich jetzt auf den Weg konzentrieren, die Unterkunft ist sicher. Also es, ich finde es schwierig, es ist so ein Hin und Her Abwägen.
Also ich würde immer dazu raten, es nicht vorher zu buchen, außer man ist in der Semana Santa unterwegs. In der Karwoche, da ist es, da geht es nicht anders, das ist irgendwie... Okay, das werde ich mir wirklich aussparen. Du bist selber in der Karwoche auch unterwegs. Weil nach Ostern ist ja sofort Schluss. Die haben ja keinen Ostermontag in Spanien. Das heißt, da ist alles wieder sofort normal und fahren die Müllfahrzeuge früh wieder durch, als wäre nichts gewesen so irgendwie. Aber das.
Also ich fliege kar Samstag zurück, um dann Ostern wieder bei der Familie zu sein. Der Plan ist, dass ich Gründonnerstag in Santiago ankomme. Das heißt, ich habe dann 2 Tage und dann geht es am Samstag wieder zurück in die Heimat.
Spannend. Okay, so jetzt springen wir ein bisschen immer durcheinander, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Bevor wir über Santiago würde ich gerne noch mit dir nochmal reden. Da sind wir vorhin nochmal kurz wegen des Films schon mal dort gewesen. Wenn du auf deine Wege jetzt guckst, die du gemacht hast, inklusive Mosel Camino und Primitivo, also Primitivo, boah, das ist ja immer noch so, das schwebt noch über mir, so diesen Weg muss ich irgendwann mal noch machen. Aber ich habe echt dolle Respekt davor, weil ich weiß, hoch, runter, lange Etappen. Was sagt der Norddeutsche dazu?
Ja. Ja, ich sag mal so. ich muss sagen, ich fand den Primitivo nicht so anstrengend, nicht so hart, nicht so schwer, wie es häufig dargestellt wird. Ich bin komplett ohne Knieschmerzen den Primitivo gelaufen, inklusive dieser Monster-Etappe und danach dann noch nach Fisterra und weiter nach Moschia. Ich habe wirklich keine Schmerzen gehabt und ich bin im Jahr davor, also ein ähnlicher Fitnessgrad, auf dem Portugues mit Knieschmerzen unterwegs gewesen. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass man halt in Portugal und oder auf dem portugiesischen Weg deutlich mehr Asphaltstrecke hat. Und das ist halt auf dem Primitivo nicht so der Fall. Da kann es eher passieren, dass du halt dann im April nochmal durch den Schneefeld stapfen musst. Aber du bist viel, viel mehr auf natürlichen Wegen unterwegs. Und das hat es mir wirklich deutlich leichter gemacht. Also der Primitivo ist unglaublich schön und ich habe nicht so diese riesengroße Belastung gemerkt. Von dem her, mach den Weg auf jeden Fall.
Ja, das ist auch... Bei mir kribbelt es auch schon wieder seit einiger Zeit. Ich merke das, dass ich eigentlich dachte, letztes Jahr auch, als ich zurückgekommen bin, letztes Mal war ich ja fast 2 Monate unterwegs, da habe ich da auch so gedacht, ja, jetzt ist erstmal wieder gut für eine Weile so. Das ist jetzt auch, und das ist passiert immer genau, wenn ich solche Podcasts aufnehme. Ich nehme die ja meistens relativ nah hintereinander auf und dann wird das über mehrere Monate ja ausgestrahlt, dann diese Staffel. Ist es dann immer so, in der Zeit, wenn ich das aufnehme und das vorbereite, dann sofort merke ich wieder, wenn die Erzählung kommt, wenn du erzählst, wenn alle anderen erzählen, dann ist man natürlich wieder unterwegs und denkt sich so, naja, aber eigentlich, also ein Primitivo, das sind jetzt 300 Kilometer, das könnte man ja, also so 2-3 Wochen kriegt man ja auf jeden Fall locker nochmal hin. Das ist ja auch die Überlegung, wie kriegt man es arbeitstechnisch organisiert oder mit Freizeit und so weiter. Aber da, also bei dem Weg müsste man sich eigentlich nicht wirklich Gedanken machen. Den kann man theoretisch ja immer mal laufen. Zumal wir, ich sag's ja immer wieder gerne, einfach auch um die Ecke sind. Wir sind ja, brauchen ja nicht weit lange, bis wir in Spanien sind. Genau. Das ist für Leute, die aus Brasilien kommen, nochmal eine ganz andere Kiste. Also auf mehreren Ebenen. Okay, also Primitivo, okay, Mensch, was, wie oft ich mir diesen Reiseführer schon neu gekauft habe, den Outdoor, weil ich immer wieder dachte, jetzt machst du es doch mal noch und so, und dann, doch nicht und so.
Ja, vielleicht es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Strecke.
Ja, ich weiß, das sagen alle. Okay, Primitivo, ich schreibe es mir nochmal auf die Liste. Ich trage es nochmal in meinem Herzen, wie man so schön sagt. Ich habe völlig vergessen, wo wir gerade waren.
Ich glaube, du wolltest in die Richtung gehen. Ich hätte jetzt schon mehrere Caminos hinter mir. Welches der schönste Weg ist?
Ja, zum Beispiel, genau. Also kann man die vergleichen miteinander?
Nö, kann man nicht vergleichen. Ich finde, jeder Camino hat seinen eigenen Zauber. Bei mir war es auch so, dass einfach jeder Camino zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben gekommen ist. Und von dem her war wirklich jeder Camino ganz alleine für sich stehend. Aber jetzt so, auch im Vorfeld, habe ich noch mal ein bisschen über die Wege nachgedacht und ich muss sagen, der Camino del Norte ist landschaftlich einfach traumhaft schön. Natürlich auch durch diese Abstecher, die ich dann halt noch mal in die Berge gemacht habe. Aber du hast rechts den Atlantik, du hast links die Picos de Europa. Es gibt natürlich auch Asphaltwege, ganz klar. Aber ich finde, landschaftlich ist das wirklich wunderschön und es ist noch mal einen Tacken rauer als der portugiesische Weg zum Beispiel. Auch da hast du natürlich das Meer und trotzdem, der Nordweg ist einfach wirklich landschaftlich wunderschön. Zum Fernandez kann ich nichts sagen, der fehlt mir noch in meiner
Krass ist
Liste.
ja,
Ich glaube,
es
da hast du einfach von den Städten her, hast du einfach nochmal eine sehr schöne Station mit dabei.
ja, und den Weg laufen natürlich immer noch die meisten Pilger. Insofern, wenn man sich auch darauf einlassen möchte und Leute kennenlernen will, ist das natürlich auf dem Frances deutlich einfacher als auf dem Inglis oder so. Da trifft man jetzt nicht so viele Leute. Aber wir sind ja schon beim Thema. Wie war es denn mit Pilgerbekanntschaften bei dir?
Also auf dem ersten Weg habe ich, wie gesagt, relativ wenige kennengelernt. Aber was mir so in Erinnerung bleibt, sind eher so kurze Begegnungen, die dann mal vielleicht auch nur für eine Stunde da gewesen sind. So ein wirklich schon älteres französisches Ehepaar, die waren beide weit über 70 und sind händchenhaltend unterwegs gewesen. Jetzt kann man auch sagen, ah, muss man das machen? Kann man dann nicht einfach mal so sein Tempo nehmen? Aber ich glaube, für die beiden war es genau das Richtige. Die sind wirklich glücklich und zufrieden, händchenhaltend auf dem Camino unterwegs gewesen. Und das war einfach schön. Die waren ein bisschen langsamer als ich und ich kam halt von hinten schnelleren Schrittes an und konnte sie so schon mal ein bisschen sehen. Und es war einfach total schön, die beiden zu sehen. Dann diesen Franzosen, den ich in San Sebastian kennengelernt habe und dann halt kurz vor Santiago wieder getroffen habe. Dann auch noch ein Mitpilger, den ich auf dem Weg zwischen Santiago und Moschia kennengelernt habe. Das war ein Deutscher, der in Spanien als Schauspieler damals gearbeitet hat. Der sich so ein bisschen geärgert hat, dass er The Way, die Produktion, gerade so verpasst hatte.
Ach,
Und dann
schade, ja.
dachte, ach, ich weiß nicht so recht, soll ich jetzt weitermachen oder nicht? Und ich habe ihn so ein paar Jahre dann über Facebook immer wieder nochmal geguckt, was denn so seine Karriere macht. Und er hat sich in Spanien als Schauspieler wohl ganz gut etabliert. Er ist jetzt nicht super bekannt, aber das war halt jemand, der, glaube ich, mit einer Fragestellung auf dem Camino unterwegs war und für sich die Antwort gefunden hat. Und wenn ich mir angucke, wie es so mit seinem Schauspieler-Dasein aussah in den letzten Jahren, war es die richtige Entscheidung, die er dann getroffen hat. Und ansonsten, ja, einfach diese völlig unterschiedlichen Menschen, Persönlichkeiten, die da unterwegs waren. Ich habe eine Familie aus Katalonien kennengelernt. Das waren drei verschiedene Generationen. Die sind jede Woche, Entschuldigung, jedes Jahr für eine Woche gemeinsam auf dem Camino unterwegs. Und das war auf dem Camino del Norte. Die sind, glaube ich, auch in Katalonien schon gestartet und von da aus dann haben sie sich Richtung Atlantik aufgemacht
Ja.
und sind dann halt wirklich so jedes Jahr ein Stückchen näher an Santiago ran mit diesen drei Generationen. Und das fand ich als Idee einfach auch ganz, ganz schön. Das waren 8, 9 Leute.
Spannend, in der Hoffnung, dass sie den Weg auch so beenden können. Das ist ja auch nicht immer so. Ich habe auch einmal eine Truppe, auch bei meinem ersten Weg, kurz vor Santiago kennengelernt. Und es waren auch mehrere ältere Männer. Und die haben mir erzählt, dass sie vor 12 Jahren in Frankreich, stimmt nicht, in England losgelaufen sind. Haben in England, sind in England
England.
gestartet, dann einmal übers Wasser. Und dann von durch Frankreich und da, also 12 Jahre immer, je nachdem, wie sie Zeit sie hatten, einmal 2 Wochen. Aber klar, über die Jahre kommt man dann irgendwann mal voran. Die waren auch nicht super langsam unterwegs. Und die haben aber auch gesagt, wir waren halt mal über 10, jetzt sind wir halt noch 6.
Oh.
Also es haben halt auch nicht alle das Alter erreicht, aber ja, so ist es nun mal, das weiß man ja vorher auch nicht. Aber ich fand das eine wunderbare Idee und so mit einer Familie das zu machen. Hat auch was, definitiv.
Ja.
Ja. Ja, es ist eine Begegnung, die wahrscheinlich ein bisschen bleibt, ne, über die man dann nachdenkt. Hast du schon drüber nachgedacht mit deinen Kindern mal? Also jetzt noch nicht vielleicht, aber.
Ja, im Moment wäre es ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich möchte ich schon gerne mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber es gab kurzzeitig mal die verrückte Idee, mit einem Kollegen den Camino Inglés zu machen. Auch ein Spanisch-Kollege, der auch schon ein paar Etappen in Spanien auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen war. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schnappen uns unsere Ältesten. Da waren die um die 3 Jahre alt. Wir nehmen einmal den Cruiser mit, so den Doppelcruiser, damit die Lütten sich dann da reinsetzen können. Das ist dann leider doch nichts geworden. Das war mal so eine spinnerte Idee, die wir hatten.
Aber
Ansonsten warte ich einfach mal ab.
wäre eine schöne Idee, Inglés, bisschen über 100 Kilometer so, und es reicht genau, um die Urkunde am Ende zu bekommen, wer danach schielt. Aber ansonsten vom Norden, ich habe gerade die Stadt A Coruña.
Genau, entweder A
Oder
Coruña
Ferrol, wie
oder
heißt
noch einen
sie?
Tacken weiter
Ferrol oder
in Ferrol, genau.
Ferrol, ja, irgendwie so. Ich bin von A Coruña damals gestartet. Und
Ja.
bin von da dann noch den Inglés einmal runter. Da war es aber auch noch, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Also es war schon ausgebaut, aber es gab halt in dem Ort halt immer nur eine Herberge oder so. Also man hat dann tatsächlich auch gesehen, am Ende war das dann trotzdem immer voll mit 14, 16 Betten, haben da trotzdem dann, also waren dann immer viele Leute unterwegs, aber am Tag habe ich auch niemanden gesehen. Das weiß ich auch noch. Das war immer sehr einsam, das Laufen. Aber.
Und ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich relativ häufig dann auch, sind spanische Pilger, die da unterwegs sind, oder? Also ich,
Ja,
jetzt
das.
abgesehen von dieser Idee mit den Kindern, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, aus Australien hier rüber zu fliegen, um dann
Ja,
den
stimmt.
Camino Inglés zu laufen.
Na, ich hatte zum Beispiel, ich war unterwegs auf dem Frances und hatte dann aber tatsächlich noch deutlich mehr Zeit und wollte mir die letzten 100 Kilometer ab Sarria ein bisschen sparen, da ich die
Ja.
ja schon einige Male erlebt habe. Und habe dann gedacht, nee, ich mach mal den Inglés, weil von dem hatte ich kurz vorher
Ah, okay.
gelesen und habe dann gedacht, also da mir so Urkunde und so war mir alles egal. Ich habe da schon ein
Ja.
paar von, ich hole jetzt nicht jedes Mal immer noch eine neue Urkunde. Und dann bin ich tatsächlich auch dann einfach mit dem Bus nach A Coruña gefahren, ich glaube mit dem Bus von irgendwo unterwegs, von wo halt ein Bus fuhr, muss man ja auch ein bisschen gucken, wo ist man gerade und wo gibt es jetzt hier eine vernünftige Anbindung. Und dann bin ich nach A Coruña gefahren, habe dort nochmal irgendwie 2 Tage verbracht und bin dann runtergelaufen nach Santiago und das dann auch in 4 Tagen. Also ich weiß, dass ich den letzten Tag auch wieder so ein bisschen so fast eine Doppeletappe gemacht habe. Sonst bei 100 Kilometern 5 mal 20 lässt sich ja leicht durchrechnen. Aber ich habe am Ende habe ich das ein bisschen, weil ich auch dachte jetzt, und es ist ein schöner Weg durch viele Wälder. Also da ist man ja nun auch schon in der galizischen Ecke sehr stark unterwegs dann und kommt da immer tiefer rein und dann wissen wir ja, wie schön das da auch einfach ist. Also das war es genauso. Aber halt ein komplett anderer Weg. Sehr spannend. Ich fände es spannend, wenn du mit Kindern aber mal unterwegs bist, weil du dann ja alleine schon eine Tradition nicht bloß des Pilgerns vererben kannst, sondern auch eine schöne Tradition, die du jeden Tag um 9:30 Uhr gemacht hast.
Ja.
Das musst du erzählen, finde ich unfassbar interessant.
Ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, denn ich habe kein Knoppers dabei gehabt. Aber an meinem ersten Tag auf dem ersten Camino hatte ich irgendwie um 9:30, damals bin ich noch mit einer Spiegelreflex unterwegs gewesen, die hat über ein Kilo gewogen, habe ich gedacht, so, ich mache jetzt mal ein Foto, und zwar ein Foto nach vorne, was vor mir liegt, ein Foto nach hinten, was ich schon gelaufen bin, und ein Foto einfach nur nach unten, also so, ja, die Wanderstiefel und der Weg, auf dem ich mich gerade befinde. Ja. Und das hat sich wirklich seit dem ersten Tag auf dem Camino so als Tradition etabliert, dass ich wirklich jeden Tag um 9:30 diese drei Fotos mache.
Also seit 2009?
Also nur, wenn ich auf dem Camino unterwegs bin.
Ja, klar, aber seit 2009 auf dem ersten Weg, okay.
Genau.
Und sonst wäre es oft Schulklasse.
Ja, ich habe auch einmal die Schulklasse fotografiert.
Aber wirklich, ja?
Ja, 2017, das war echt verrückt. Da war ich Klassenlehrer einer 6. Klasse. Ja. Letzter Schultag vor den Sommerferien gibt es dann ja die Zeugnisse und dann ist nach der 3. Stunde Schluss. Und dann habe ich gesagt, so, Leute, heute Nachmittag geht mein Flieger nach Porto. Ich mache immer, wenn ich auf dem Jakobsweg bin, um 9:30 die Fotos. Und das würde ich ganz gerne mit euch auch machen. Und toll. Ja. Dann habe ich einmal das Bild nach vorne Richtung Klasse, dann der Blick auf die Tafel und der Blick auf Lederschuhe im Klassenzimmer. Ja. Mittags saß ich im Auto nach Bremen und abends hatte ich dann schon echt Pipi in den Augen, als ich die ersten Pfeile am portugiesischen Weg sah. Also einmal habe ich tatsächlich die Klasse fotografiert.
Ja, spannend. Das ist aber auch richtig, richtig gute Geschichte. Das hast du durchgezogen. Das heißt, du hast am Ende auch pro Tag mindestens drei Fotos, die du also jeden Tag safe gemacht hast. Wahrscheinlich bliebst nicht dabei, aber das ist immer schon nochmal so die schöne kleine Tradition bei dir.
Und was ich halt einfach immer wieder faszinierend finde, ist so, du siehst dann natürlich immer nur Momentaufnahmen vom Weg. Aber auf was für Untergrund bewegst du dich? Stehst du gerade auf der Asphaltstraße? Ja. Stehst du gerade in der Pfütze? Bist du gerade im Wald unterwegs? Und das sind immer nur so ganz kleine Puzzleteile. Aber ich habe für ein Fotobuch dann einfach mal den Blick von oben so nebeneinander auf einer Doppelseite gereiht. Das sieht schon sehr witzig aus. Denn du siehst natürlich auch gerade so auf dem ersten Camino immer wieder nochmal kurze Hose, weil es einfach sehr, sehr warm noch gewesen ist. Dann wieder klitschnass, das Wasser läuft die Straße runter, einen verregneten Tag. Und dann halt der Blick nach vorne und nach hinten auch einfach nochmal als Erinnerung, wo ich denn dann so an dem Tag unterwegs war.
Ja, und da es dabei ja auch nicht darum geht, jetzt hier ein schönes Foto zu machen, im Sinne von, oh, da ist aber hübsch, da mache ich jetzt mal ein Bild von, sondern das ist halt einfach jeden Tag Standard, entstehen wahrscheinlich auch sehr spannende Aufnahmen dann, die man sonst ja nicht gemacht hätte.
Ja.
Gab es denn bei dir diesen einen Camino-Moment, an den du sofort denkst, wenn jemand, also es gibt ja mal die Klassikergeschichte, wie war es denn, erzähl mal. Und du sollst dann mal eben so ein paar Wochen intensiven Reisens zusammen beim Bäcker irgendwie zusammenfassen, schnell mal.
Diesen einen großen Camino-Moment gab es nicht. Vielleicht auch, weil ich einfach nicht so losgelaufen bin mit der Frage, die ich für mich beantworten wollte.
Auf all deinen Wegen nicht.
Ganz genau. Also wirklich immer natürlich mit dem Ziel, Kopf frei kriegen, vielleicht mal über ein, zwei Sachen nachdenken, aber jetzt nicht mit der Problemfrage, soll ich mich auf einen anderen Job bewerben oder soll ich dies machen, soll ich das machen? Ja. Das sind eher so kleine Blitzlichter, die dann hochgehen. Ja. Wenn ich auch wieder an den ersten Weg denke, die Buffones. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, mit dem du über den Nordweg gesprochen hast. Christian?
Christoph Zenker.
Christoph, ja. Der hat die Buffones auch angesprochen, diese geysir-ähnlichen Löcher im Boden in Asturien. Das war für mich der Moment, da bin ich das erste Mal auf einem Weg gewesen, den ich schon kannte. Denn da hatten wir halt mit dieser Wandertruppe einen Tagesausflug schon mal hingemacht. Und das war so ein Highlight, wo ich dachte, hey, jetzt komme ich zurück, zwar nicht in mein Wohnzimmer, aber auf bekanntes Terrain. Das ist so ein Moment. Oder in Moschia am Wasser stehend. Denn auf dem ersten Weg war für mich der Weg in Santiago noch nicht vorbei. Das mag auch an dieser Fernsehproduktion oder einer Filmproduktion, wo es ja einfach doch nochmal stressig war und ich nicht so angekommen bin, gefühlt. Da bin ich dann wirklich noch weiter nach Moschia und merkte dann so, letzter Tag, die letzten Kilometer, da merkte ich wirklich, jetzt komme ich an. Und dann stand ich da am Meer und wusste, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich wirklich angekommen. Das ist wirklich so noch eingebrannt. Dann aber auch so verrückte Momente. Ich bin relativ zu Beginn auf dem ersten Weg in Noja, in der Pension gewesen. Die hatten für Pilger dann so ein besonderes Angebot. Das war nach den ersten Tagen in Pilgerherbergen dann so ein Moment des Luxus. Ein Einzelzimmer mit Badewanne. Also eine richtig, richtig schön hergemachte Pension.
Ja.
Abends dann noch was gegessen, ins Bett gegangen und am nächsten Morgen werde ich wach. Und es, ich hatte irgendwie gesagt, ja, wenn ich so zwischen 7:30, 8 frühstücken könnte, wäre das super. Und ja, die Dame hinterm Tresen hat mir abends gesagt, ja, ja, alles gar kein Problem, ich sag Bescheid. Ja, dann bin ich um 7:15 runter. Das Licht war aus und es war niemand da.
Ei.
Und dann stand ich da und habe gedacht, okay, es ist komisch. Mal schauen. Die Tür war abgeschlossen. Also ich wäre so nicht rausgekommen. Ich war wirklich in der Bar eingeschlossen.
Oh, was für ein Drama. Also am Abend klingt das noch witzig. In der Bar.
Ja, morgens war kurzzeitig eher der Gedanke, ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich kann natürlich aus dem Fenster klettern. Aber das muss ja auch nicht sein, dass dann nachher das Fenster offen stehen bleibt und wer, was weiß ich, wer dann da nochmal einsteigt. Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung, an wen ich mich wenden konnte. Drumherum, bei mir aus dem Fenster geguckt, die Straße war leer, es war 7:15 morgens. Mhm. Da war natürlich auch einfach halt so nicht so viel unterwegs an Einheimischen, die mich da hätten retten können.
Ja.
Ich habe mich nicht am Alkohol vergriffen. Kurzzeitig war die Versuchung zu sagen, ach komm, diese Gelegenheit wird nie wiederkommen.
Das stimmt allerdings. Aber dafür ist es am Morgen, also ich sag ja, am Abend finde ich sowas noch so, einmal in der Schokoladenfabrik eingeschlossen sein, so eine Idee über Nacht, das ist ja noch was ganz Witziges. Aber am Morgen möchte man ja dann doch einfach los. Also das ist dann...
Richtig.
Aber was hast du denn, hast du dir ein kleines Frühstück zumindest noch machen können? Lag da was zu essen? Also ich meine,
da lag nichts. Das war, die hatten den Raum zur Küche natürlich abgesperrt, verständlicherweise.
Ja, natürlich, war ja alles abgeschlossen, ja.
Ja, der harte Alkohol, der war verfügbar. Aber ja, gut, dann bin ich wieder hoch, habe gesagt, okay, ich packe schon mal meine Sachen. Mhm. Und dann irgendwo hatte wohl eine Nachbarin gesehen, dass da Licht anging. Mhm. Und die hat dann jemandem Bescheid gesagt und gesagt, ah, bei euch ist Licht an, um diese Uhrzeit, das ist doch komisch. Und dann kam irgendwann jemand und sagte, was machst du denn hier? Mhm. Ich gesagt, ja, ich habe hier übernachtet und eigentlich wollte ich ganz gerne so 7:15 auch frühstücken.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich ein Frühstück bekommen habe oder nicht. Also einen Kaffee hat er mir gemacht.
Ja.
Dann bin ich auch relativ schnell losgezogen, weil ich halt auch nicht bis in die Puppen warten wollte.
Ja.
Aber eingeschlossen in einer Bar. Das, was du sagst, was abends schön klingt, war morgens dann doch eher etwas verwunderlich.
Ja, eine von den Geschichten, die man sich im Kopf behält. Also
ja, genau.
Definitiv was zu erzählen. Jetzt haben wir noch eine Sache gar nicht besprochen, so richtig. Und das ist das Ankommen in Santiago. Finde ich ja immer ein besonderes Thema. Du hast ja schon noch einmal hast du es erzählt, ne, als du vom Monte de Gozo runter seid, da hast du ja schon gesagt, ein bisschen zu kurz, der Weg dorthin, um auch das Gefühl zu haben, man hat jetzt heute was geschafft und man ist jetzt auch ein bisschen K.O. und lässt sich dann so ein bisschen dort fallen. Wie hast du denn Santiago erlebt, gerade auch im Hinblick darauf, dass du es ja vorher als Tourist schon mal erlebt hast?
Ganz, ganz anders. Also die Erinnerung damals, als wir so im, ich glaube Februar 2006, sind wir halt mit den Erasmus-Studenten da auf einer Bustour hingefahren. Das Wetter war schlecht und ich habe die Stadt da eigentlich eher als sehr düster wahrgenommen. Und das war, als ich dann 2009 angekommen bin, ganz, ganz anders. Also da auch wirklich so einmal Touristenperspektive und dann 2009 und danach dann die Pilgerperspektive, dass die Stadt einfach doch wirklich seinen Reiz hat. Und gerade wenn du halt vom Frances, vom Nordweg kommst, du hörst den Dudelsackspieler ja schon von Weitem. Ja. Du läufst dann durch die Gassen und ja, es schwierig zu sagen. Beim ersten Mal war es wirklich so eine Mischung aus Stolz. Ich habe das wirklich geschafft. Ich bin tatsächlich hier angekommen, nach so einer langen Strecke, nach so einer langen Zeit. So ein bisschen natürlich auch eine Erleichterung. Es ist alles gut gegangen. Ich habe keine großen Blessuren. Da ganz kurz nur, ich habe mich nicht mehr daran erinnern können, aber ich bin 2009 tatsächlich einmal kurz noch im Krankenhaus gewesen. Wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ach Quatsch, nee, bin ich nicht. Ja. Doch, ich habe es einmal medizinisch abchecken lassen, weil ich so entzündete Schienbeine hatte. Da habe ich mich zwischenzeitlich dann doch etwas übernommen. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Also so manche Sachen verdrängt man einfach. Es ist unfassbar.
Mir geht das, jetzt haben wir das im selben Augenblick, unfassbar. Mir ging das auch so, dass mich auch mal jemand gefragt hat, sag mal, und so Blasen und so, ist das ein großes Problem? Und ich habe gesagt, ich hatte es überhaupt nicht. Null. Nie damit. Und dann lese ich aber das Tagebuch, auch als ich das Hörbuch damals dafür umgeschrieben habe und so, habe ich das ja alles nochmal rausgenommen, die ganzen Informationen, und habe dann so gesehen, hä? Ich hatte es da auch wieder mit Blasen zu tun und da auch und hier, also mehrfach. Und denkst du so, ja, stimmt, ich saß da ja an der Seite und wusste nicht, wie es weitergeht und so. Aber das ist komplett aus dem Kopf raus. Als ob dieser Camino dafür sorgt, dass du nur die guten Erinnerungen, also die wirklich maßgeblich guten Erinnerungen im Kopf hast und alles, was nicht extrem schlimm ist, was man theoretisch auch wieder vergessen kann, weil es keine Relevanz für diesen Weg hatte, das ist ausgeblendet und das ist wirklich seltsam, wie wenn du irgendwo ein Fotoalbum aufmachst und sagst, also ein richtig altes, also wo noch Bilder drin kleben und du machst es auf und du sagst, stimmt, da sind wir ja auch mal und da sind wir ja da hoch, ja jetzt, dann erinnert man sich auch wieder, aber ja. so auf den ersten Blick, voll spannend.
Ja, aber ich glaube, natürlich, wenn du unterwegs bist auf dem Camino, dann weißt du, es kommen irgendwann Schmerzen, irgendwann tut dir der Rücken weh und die Füße sind dann einfach echt stark belastet. Aber das gehört ja irgendwo dann mit dazu, zu diesem Gesamtpaket, was du da dann ja in Kauf nimmst, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf den Jakobsweg und eben nicht, ich mache 2 Wochen Urlaub am Strand. Von dem her, ja, wahrscheinlich verdrängen wir es ein bisschen, weil es einfach nicht so nötig ist, sich da nochmal dran zu erinnern. Und dann schlagen wir das Tagebuch auf und stellen fest, Opa, da war ja doch noch was.
Ja, interessant, ne? Aber übrigens, ja. Bei einem Strandurlaub, den habe ich ja auch schon hinter mir, da wüsste ich wirklich gar nichts mehr. Also außer vielleicht noch, wie das Hotel aussah. Aber ansonsten liegst du ja am Strand, liest ein Buch oder so und das ist am Ende, also sorgt das ja für Entspannung für den Moment, das ist alles super. Aber 10 Jahre später.
Es ist nicht so nachhaltig, ne?
Null. Also es fehlt, dass wenn ich überlege, so wenn ich das mal gemacht habe, also klar, ich weiß noch, wo ich war und so das Grobe, ja, logisch, aber wie ich da hingekommen bin, ab wo ich geflogen bin, keine Ahnung, damals ja alles Highlights, als man das so die ersten Male gemacht, das erste Mal fliegen und so, das, ich müsste heute schon überlegen, weil ich das erste Mal geflogen bin, das ist natürlich auch alles ein bisschen routinierter geworden, ne? Ja, manches blendet man einfach aus. Spannend, okay. Ja, aber das hast du auch alles gut überstanden. Also der Krankenhausbesuch war quasi ein Abchecken und am Ende hieß es, nee, alles okay, kannst weitergehen.
Ja, kannst ein bisschen Salbe drauf machen und dann bin ich kurz danach ja auch weiter nach Moschia gegangen.
Ah ja.
Also von dem her keine große Sache. Ich glaube, auch deswegen konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Hätte ich es nicht im Tagebuch jetzt nochmal gelesen, wäre da keine Erinnerung dran gewesen.
Geht für dich ein Jakobsweg ohne Moschia und ohne Finisterre, also für alle, die jetzt zuhören und sagen, was ist das jetzt? Das sind die beiden Orte, die, direkt am Meer liegen. Bei dem einen sagt man ja, es ist das Ende der Welt, hat man damals ja gedacht. Finisterre, ich weiß immer nicht, wie man es richtig jetzt spricht. Es steht auch mal so an einem Straßenschild, habe ich gesehen, also insofern. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Da ist so eine Art Kap, ne? Also so ein Leuchtturm, der dort steht, so ein kleiner, und dann eine Steilküste, und man kann sich da an die Felsen so ein bisschen setzen und guckt, sieht sich den Sonnenuntergang an, der fantastisch aussieht. In Moschia, das ist dann etwas weiter nördlich, hat man mir mal gesagt, mein lieber Pilgerfreund Yves hat mir das verraten, da gibt es eine Anhöhe, wenn man dort hochklettert, ist es der einzige Ort in der Region, wo man Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sehen kann, am selben Punkt. Weil das geht auf diesen Turm oder auf diesen Berg, Es geht auf diesen Berg hoch, bevor die Kathedrale oder diese Kirche kommt in Moschia. Da läufst du so am Wasser lang und dann gehst du an so einen Berg. Wenn du diesen Berg hochgehst, kannst du morgens den Sonnenaufgang sehen und von demselben Ort auch abends den Sonnenuntergang.
Aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, nach Moschia oder nach Finisterre zu laufen. Von dem her, ja, es geht auch ohne.
Ja.
Wie gesagt, beim ersten Mal, da war Santiago für mich noch nicht das Ende des Weges. Da musste ich irgendwie noch weiterlaufen. Auf dem Primitivo bin ich erst nach Finisterre gelaufen und dann nochmal weiter nach Moschia. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch ohne. Mhm. Das war für mich, ich meine, ich wohne in der Nähe der Küste. Also wenn ich das Meer sehen will, dann fahre ich ein paar Minuten. Ja, das ist grade, für mich dann nochmal was anderes.
Aber gerade doch dann, oder? Vielleicht ist es doch dann umso wichtiger, mal das Meer zu sehen. Gerade wenn du vom Primitivo kommst, da hast du kein Wasser gesehen unterwegs.
Klar, Primitivo, da war es mir schon, ich hatte die Zeit. Da war es dann schon nochmal ein Anliegen zu sagen, komm, in Finisterre bin ich noch nie gewesen. Wobei für mich Moschia dann nochmal irgendwie mehr Bedeutung hat. Vielleicht auch einfach wegen des ersten Caminos. Aber das, Moschia ist für mich ganz wichtig.
Das hat mir 2012 mein allererster Pilgerfreund gesagt, Michael. Der hat gesagt, geh nach Moschia, mach das. Und 2012, glaube ich, war das wirklich noch eine Art Geheimtipp. Da waren ja auch noch nicht so viele Leute unterwegs, wie es heute der Fall ist. Ich habe es damals auch nicht gemacht. Ich hatte dann ja auch am Ende sowieso einen komplett anderen Weg, als ich ihn ursprünglich geplant hatte. Auf den Portugues bekommen und dann begonnen und dann aber letztendlich auf dem Frances geendet. Also es war etwas kreuz und quer. Da hatte ich auch keine Zeit mehr dafür. Aber ich habe auch gedacht, nee, Santiago ist für mich Schluss. Aber letztes Jahr habe ich dann Moschia auch mal erlebt und auch das Kap und fand das dann schon sehr beeindruckend, konnte aber nicht so richtig sagen, wo jetzt wirklich die Reise aufgehört hat. Also wäre sie groß anders im Nachhinein verlaufen, nach 1000 gelaufenen Kilometern, wenn man in Santiago gesagt hätte, hier ist jetzt Schluss. Kann ich nicht sagen. Fand das alles sehr beeindruckend.
Ich glaube, es ist echt auf jedem Weg wieder anders, wann er für dich wo wirklich zu Ende ist. Also nach dem Portugues bin ich auch von Santiago aus dann wieder zurückgeflogen. Dieses Jahr halt auch einfach aus zeitlichen Gründen, damit ich dann für die Ostertage wieder zu Hause bin, werde ich es auch nicht schaffen. Aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, es sind ja wirklich nur drei Etappen, dann ist man ja sowohl in Moschia als auch in Finisterre angekommen.
Ja, und viele fahren da auch nochmal, das kann ich auch nachvollziehen, ein Stückchen mit dem Bus, so aus dem Ort erstmal raus, das habe ich auch schon erlebt, und laufen dann die letzten zwei Etappen oder so, also das soll ja jeder selber machen. Ich habe auch manchmal hinten raus das Gefühl gehabt, gerade bei meinen letzten Wegen, aber jetzt ist aber auch gut, dass Santiago kommt. Also ganz ehrlich, jetzt ist, jetzt will ich auch mal ankommen. Jetzt ist auch mal gut mitlaufen, weil das war schon alles schön, aber ja, also mein lieber Pilgerfreund Bernd hat mir irgendwann nur per WhatsApp geschrieben, der hatte den Weg schon eher abgebrochen, der machte den in diesem Jahr dann zu Ende. Der hat gesagt, ich habe gerade so das Gefühl, dass du den Weg bloß noch abläufst. Hör mal, mach das mal nicht. Komm, versuch dich mal drauf zu freuen, drauf zu fokussieren, was du gerade für ein Glück hast und wie gut das ist. Und das ist mir nicht jeden Tag so gelungen, das habe ich dann auch gemerkt. Aber es war schön, dass es einem einer mal sagt. Aber so hinten raus, so Richtung Santiago, habe ich dann wirklich gedacht, ey, jetzt will ich ankommen. Jetzt nimmt es mir nicht übel. Ist alles schön. Und ich war noch dann diese ganzen Schulklassen da nach Sarria und so.
Ha, ja. Das sind halt dann die letzten Kilometer, ne?
Ja, hat es jetzt nicht leichter gemacht. Ja. Aber es gehört mit dazu und es wird auch wieder ein anderer Camino kommen. Da werde ich wieder sagen, es muss irgendwie weitergehen. Ja. Ich will einen Gedanken noch aussprechen, den ich gerade hatte, und zwar habe ich gerade Mist erzählt. Natürlich, die Leute werden es schon gemerkt haben, die sich ein bisschen auskennen. Christoph Zenker ist ein alter Schulfreund von mir, den ich gerade hier mit gegrüßt habe. Der Herr, der über den Camino del Norte gesprochen hat, war natürlich Johannes Zenker.
Johannes, ja.
Die schöne Folge Nummer 25, Johannes Zenker auf der Suche nach dem Teufel. Sehr, sehr spannende Folge. Nicht bloß über den Camino del Norte, sondern auch über die Geschichten rechts und links des Weges. So, Sebastian, das war sehr spannend, sehr interessant, wie das alles jetzt, was du erlebt hast auf deinen Caminos. Nimm uns mal noch mit auf das, was danach passiert ist. Du bist nach Hause gekommen. Vielleicht können wir uns mal versuchen, bei diesem ersten Weg daran zu erinnern, 2009. Da, ne, du hattest ja abgeschlossen mit dem einen, ich sag mal, Lebensabschnitt. Jetzt begann bald der nächste. Wie entspannt bist du nach Deutschland wiedergekommen und wie lange hat das angehalten?
Entspannt, ja, aber auch wieder angespannt, weil einfach jetzt ja die nächste Etappe mit Referendariat dann schon anstand. Ja. 2009 war eine Zeit, da bin ich noch mit so einem ganz normalen alten Handy unterwegs gewesen. Also kein Smartphone.
Gab sondern, es auch nicht ja. in der Form, ja. Hm.
Unterwegs E-Mails lesen war überhaupt nicht drin, sondern das war dann, dass dann irgendwann die SMS kam, oh, wir haben Post bekommen, du hast jetzt deinen Referendariatsplatz.
Oh, mach auf, Mutti, sag an. Und?
Ja, nicht Mutti, sondern Partnerin.
Ja, oder so.
Die dann sagte, ja, du bist da und da gelandet.
Ja.
Und ich sagte, okay, das sagt mir vom Ort her gar nichts. Aber dann ging halt schon so ein bisschen das Gedankenkarussell los. Ja. Okay, wie kriegen wir es hin? Das sind 1,5, 2 Stunden entfernt von Freiburg. Eine Wohnung, 2 Wohnungen, wie auch immer wir das dann organisiert ja. bekommen.
Auch schön, das heißt, dass du da schon mal so ein bisschen die Luft hattest, da schon mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Ne? Auch auf dem Weg nochmal.
Ja. Das war wirklich zwischen Santiago und Muschia, ja, dass ja. dann der Brief und die Info kam. Das heißt, ich bin zurück nach Deutschland. Meine Freundin, jetzt Frau, hat mich am Flughafen abgeholt. Überrascht, dass sie mich abholt. Und ist ja schon erstmal eine Umgewöhnungszeit wieder, dass man eben nicht mehr täglich seinen Rucksack packt, schultert und losläuft. Also so diese tägliche Bewegung, die ist natürlich nicht mehr so da. Ich finde, der Weg wirkt dann erst noch mal so ein bisschen nach. Manche Sachen lässt man erstmal so ein bisschen sacken, die kommen dann erst mit der Zeit. Und das ist jetzt schon einige Jahre her, deswegen kann ich es nicht mehr ganz genau so rekapitulieren. Aber es war schon so eine Mischung aus, hey, ich habe eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Der Weg ist in Muschia für mich dann auch einfach zu einem schönen Ende gekommen. Und jetzt geht es weiter. Also von dem her, es war wirklich der richtige Moment. Es war der richtige Weg für mich. Und dann konnte ich da auch wirklich gut mich auf die nächste, ich habe eben schon Etappe, auf den nächsten Abschnitt
Die nächste Lebensetappe, ja, damals.
Genau.
Hast du mit deiner Freundin zwischendurch denn auch häufig Kontakt gehabt?
Ja, also wir haben, damals gab es ja wirklich WhatsApp und Ähnliches noch gar nicht, sondern da wirklich per SMS oder auch mal telefoniert. Ja. Das schon, klar. Ja. Aber heute ist die Kontaktaufnahme ja viel, viel leichter.
Ja, ja. Aber das wäre natürlich auch interessant, um dann den Empfang des Partners zu Hause auch anders zu verstehen, anders einzuordnen, als wenn da jetzt jemand kommt, der jetzt mehrere Wochen weg war und der unter Umständen ja, ich sage jetzt mal, seinen Horizont in irgendeiner Form erweitert hat und das erstmal irgendwo so Stück für Stück versucht zu kommunizieren und vielleicht erstmal überhaupt nicht verstanden wird. So. Aber wenn man jeden Tag ein bisschen spricht oder ab und zu, muss ja nicht jeden Tag, aber ab und zu mal so ein bisschen erzählt, dann nimmt man die Leute ja auch so mit auf den Weg und viele wollen das ja auch. Also ich habe das auch so, dass es so einen Kreis von Bekannten und Freunden gibt, die da ausdrücklich drum bitten, wenn ich unterwegs bin. Und dann gibt es ja diese WhatsApp-Broadcast-Listen, wie es so schön heißt. Keine Gruppe, ganz wichtig, keine Gruppe, sondern nicht noch eine WhatsApp-Gruppe, sondern Broadcast-Listen. Und dann bekommt jeder, der in dieser Liste ist, bekommt dann halt diese eine WhatsApp. Und ich habe auch immer gebeten, darauf nicht zu antworten. Also, sondern das als wie so ein News-Ticker, wie eine Push-Benachrichtigung, die aufs Handy kommt, hier gibt es ein Update, das habe ich heute gemacht, das habe ich erlebt, ich habe das auch immer nicht so ausführlich geschrieben und dann ein paar Fotos dazu.
Und dann
wussten die immer, jo, ihm geht's gut, alles schön. Und das habe ich so oft gemacht, wie ich wollte. Also das war jetzt auch nicht jeden Tag, also da gab es ja keine Verpflichtung. Aber ich fand das auch schön, die Leute zu Hause, die ernsthaftes Interesse daran haben, natürlich ein Stückchen mitzunehmen. Klar, warum nicht? Auch wenn das jetzt mein Weg ist und auch wenn das für mich in erster Linie natürlich ist. Ja, man kann ja Freude auch teilen. Man weiß ja, es verdoppelt sich ja. Das ist ja schön
daran.
Sebastian, wir hören uns bald mal wieder.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben uns ja mal drüber unterhalten, dass wir auch eine Folge, da hast du mich drauf hingewiesen, eine Folge fehlt noch. Wir gehen ja jetzt nun bald auf die 50. Ausgabe zu und eine Folge fehlt und da hast du gesagt, es ist das Thema Essen.
Ganz genau.
Da müssen wir nochmal drüber sprechen und wir spoilern jetzt bitte mal nicht. Lass uns bitte einfach nochmal sprechen dazu. Und lass uns hier nochmal eine Podcast-Ausgabe zum Essen machen, weil ich kann mir gut vorstellen, das ist auch für viele Leute sehr interessant, wenn sie dann, bevor sie starten, sich schon mal ein bisschen so den Mund sich wässrig machen. Und dafür werden wir sorgen.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Denn
das erste Camino Podcast Kochstudio. Live.
Es wird lecker.
Live aus Norddeutschland. Einfach mal in die Welt. Warum nicht? Sebastian, hab vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Es ist total schön, dass wir jetzt endlich auch mal einen Hollywood-Star hier in dieser Ausgabe haben, der Schauspieler war, by the way. Ja, aber auch das ist natürlich ein unfassbar spannendes Erlebnis. Hey, was für ein Geschenk. Toll. Grüße in den Norden.
Grüße aus dem Norden.
Und bis zum nächsten Mal. Buon Camino, mein Lieber.
Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
Das war die Pilgergeschichte, die Camino-Geschichte von Sebastian. Hey, vielen Dank dafür. Und das nächste große Dankeschön, das kommt vom Outdoor-Verlag, denn die präsentieren seit einiger Zeit diesen Camino-Podcast und haben deswegen eins für dich jetzt. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber bevor du die bekommst, möchte ich erstmal, dass du eine Quizfrage beantwortest. Und zwar in diesem Podcast ging es um Sebastian und um seinen Weg oder um seine Wege. Und auf einem Camino hat er sich einschließen lassen, aus Versehen. Und ich möchte gerne wissen, wo war das? Also, ich brauche jetzt nicht die Stadt oder den Ort, möchte aber das Gebäude wissen, um das es ging. Wo hat er sich einschließen lassen? Also, war das in der Schule oder in der Kirche oder im Bürgeramt oder was auch immer. Du weißt genau, was ich meine. Ne? Ich brauche den Ort, wo sich Sebastian hat einschließen lassen. Schick mir das bitte über Instagram zum Beispiel als Lösungswort Camino-Markus, heiße ich dort, Markus mit C. Oder auch über die Homepage jakobsweg-hörbuch.de findest du auch mein Kontakt als Kontaktformular. Kannst du mir das schicken? Also egal wie, schick mir einfach das Lösungswort, wo hat sich Sebastian einschließen lassen. Und dann gibt es was Schönes geschenkt, nämlich einen brandneuen Reiseführer, einen Pilgerführer vom Outdoor Verlag. Und er dreht sich genau um diesen Weg, über den wir auch schon kurz mal zwischendurch gesprochen haben, nämlich um die Alternative, die für alle Pilger interessant ist, die keine Lust mehr haben auf die letzten 100 Kilometer. Gerade für den Weg ab Saria, wenn die sagen, oh nee, die Pilgerautobahn ist mir zu viel, dann geht auch den Camino Inglés die letzten 100 Kilometer oder knapp 120 Kilometer. Der Weg startet nordwestlich von Santiago in Ferrol oder in La Coruña und ist eine wunderbare Alternative. Das brandneue Buch dazu, den brandneuen Reiseführer, Ausgabe 2023, gibt es jetzt geschenkt, wenn du mir das Lösungswort schreibst. Dann wünsche ich dir toi toi toi. Und freue mich auf die nächste Ausgabe mit dir vom Camino Podcast. Tschüss.